Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserer fünften Folge Diversitätsbewusstes systemisches Arbeiten. Wir sind in Frankfurt, Liviana und ich, angereist und sitzen hier mit Kevin im Studio und in dem schönen Kaminzimmer und wollen uns heute nochmal so ein bisschen beschäftigen mit zwei Haltungen, systemischen Haltungen, insbesondere Neutralität und Allparteilichkeit und auch der nicht wissenden Haltung, ne? Und zwar aus einer machtkritischen Perspektive. Vielleicht habt ihr die Folge von Silvia gehört, die sich auch zu den Themen auseinandergesetzt hat. Und wir schließen da so ein bisschen an, weil wir auch festgestellt haben, es hat auch vielleicht was mit mir zu tun als Berater oder Beraterin. Und sind auch so ein bisschen angeregt worden durch den gleichnamigen Titel von Gold, Weinberg und Rohr. Das hat ja was mit mir zu tun, also machtkritische, rassismuskritische Perspektiven für Beratung, Therapie und Supervision. Ja, wie geht's dir?
Ja, mir geht's sehr gut. Es ist mir immer ein Vergnügen, mit dir hier mich zu unterhalten. Und ich habe zwei Gedanken gerade gehirnt. Und zwar, ich hatte das diese Woche in einem Kurs sehr gerne zu dem Seminar Diversitätsbewusstsein der systemischen Beratung im zweiten Ausbildungsjahr. Frage ich nach dem zweiten oder dritten Seminar, also im Online-Setting oder ne, am zweiten Tag im Präsenz-Setting, so, was bewegt euch an dem Thema? So, was hat sich verändert? So, was bringt ihr mit aus dem eigenen beruflichen Alltag, aus der eigenen Positionierung? Was hat an Reflexion stattgefunden? Und das hat die ganze erste Stunde im letzten Dienstag gefüllt mit der Frage, wie kann ich, wenn ich Rassismus, Sexismus, Klassismus, wenn ich Diskriminierung erlebe oder beobachte, allparteilich und neutral bleiben. So, und der zweite Gedanke betrifft mich ganz persönlich, weil ich habe einen aktivistischen Background. Ich bin Aktivistin, war sehr viel und bin auch, ja, würde mich als politische Person bezeichnen. Und ich finde es wirklich herausfordernd und ganz, ganz schwierig. Also es beschäftigt mich sehr, was die systemische Haltung Allparteilichkeit und Neutralität für mich bedeutet in Bezug auf meinen politischen Anspruch an meinen Aktivismus. So, das, ich finde es echt, echt nicht einfach.
Ja, ist es auch nicht. Es ist auch herausfordernd, ne? Also ich habe so eine schöne Definition gefunden bei im systemischen Lehrbuch von Schlippe und Schweizer. Die schreiben, Allparteilichkeit beschreibt die Fähigkeit für die Sichtweise jedes Systemmitglieds in derselben empathischen und wertschätzenden Weise Partei ergreifen zu können. Mhm. Ne? Und das ist die Frage, also Allparteilichkeit würde ich auch nochmal erweiternd definieren, so kenne ich das, so habe ich das bei Check-in gelernt, Gianfranco Checchi, Meile in der Schule. Also Allparteilichkeit ist dann gegeben, wenn jeder sich gesehen, gehört fühlt. Nehmen wir an, wir arbeiten mit einem Mehrpersonensystem, Team, Familie, Gruppe, und jeder hat das Gefühl, gesehen zu werden, wahrgenommen zu werden, gleichberechtigt sich äußern zu können und nach Ende der Sitzung oder nach Ende der Session rauszugehen und hat das Gefühl, also hier wurde niemand bevorzugt oder benachteiligt. Mhm. Ja?
Ja.
Also,
Also ich glaube, da ist es ganz wichtig für mich zu unterscheiden, ob ich in einem Einzelsetting bin oder in einem Mehrpersonensetting. Natürlich auch in einem Einzelsetting durch zirkuläre Fragen und so weiter, ne, entsteht ja auch eine Dynamik von Bewertung. Und gleichzeitig finde ich wirklich, also da verstehe ich für mich, ich bin allparteilich, wenn ich allen Menschen, die im Raum sind, im Mehrpersonensetting, sei es Familientherapie, Paartherapie, Supervision oder auch in der Lehre mit der Gruppe, dass ich alle Menschen in dem Sinne, also alle Parteien, gleichwertig behandle. So, und auch hier kann es ja Meinungen, Äußerungen geben, wo ich feststelle, hier verlasse ich meine Neutralität. Aber ich finde, das ist nochmal ein Unterschied zu einem Einzelpersonen-Setting. So, weil dieses Verständnis mehrere Personen, erstmal ist es mir wichtig, dass alle gehört werden, dass alle mich ernst nehmen, dass sich alle von mir wertgeschätzt fühlen, dass ich alle im Prozess gut begleiten kann, abholen kann und zielführend, lösungsorientiert den Auftrag bearbeiten kann. So, und wann ist der Punkt, Sabine, wo du denkst, das geht nicht zusammen oder das kippt?
Naja, also ich kann mich jetzt zum Beispiel auch auf die Ethikrichtlinien der DGSF beziehen, ja, wo ganz klar, also drin steht Achtung, Respekt, Wertschätzung gegenüber einzelnen Personen und Systemen, Allparteilichkeit gegenüber zum System gehörenden Personen, unabhängig von Alter, Geschlecht, ethnischer Herkunft, Kultur, Status, sexueller Orientierung, Weltanschauung und Religion. Ne? Mhm. Und es gibt da auch eine Überschrift, also Verbot von Diskriminierung und Ausbeutung und Ausnutzung. Mhm. Ja, also wird erwartet von uns als Mitgliedern, also Offenheit für Interesse für die Beratungsnehmenden, also egal, unabhängig von all den von dem Aufgezählten. Also hier wird ja auch deutlich, dass es auf dieser individuellen Ebene des einzelnen Beraters liegt. Also von mir darf keine Diskriminierung ausgehen und von mir darf eine allparteiliche Haltung erwartet werden, ja. Mhm. Dass ich das wertschätze, dass sich jemand einen Beratungsprozess aussetzen möchte oder beraten werden möchte oder in der Therapie gucken möchte, an seinen Mustern vielleicht arbeiten möchte. Die Frage stellt sich ja, also soll ich als Beraterin im Sinne von Allparteilichkeit, wenn rassistische, diskriminierende oder sexistische Positionen vertreten werden, ja, also in der Gruppenberatung, im Gruppensetting oder in einer Paarberatung, Paarsetting, soll ich mich da parteilich zeigen oder soll ich mich da neutral verhalten? Ja, also insbesondere wenn ich potenziell betroffene Personen habe, also
im Raum,
Raum und ja, oder sollte ich mich positionieren?
Ja, genau, das ist meine Frage so. Wann entscheide ich mich ganz bewusst, meine Allparteilichkeit zu verlassen? Und gerade im Mehrpersonensetting, wo es ja absolut systemisch wertvoll ist, allen Menschen gegenüber sich, also ne, gleich, also ich finde auch so dieses Wort gleich, ne, ich denke so an Gleichheit und Gleichwertigkeit und in unserer Gesellschaft, gerade wenn wir von Privilegierung und Deprivilegierung von Machtverhältnissen sprechen, gibt es ja keine Gleichheit. Ne? Also es ist ja auch so ein Wunsch, es steht in unserem Grundgesetz, aber die Ressourcen sind nicht gleich verteilt. Also können wir schon drüber sprechen, was wir für Preise machen, für Beratungen, wer hat Zugang und so weiter. So, und wann entscheide ich in meinem Job, in dem Prozess mittendrin, im therapeutischen Arbeiten, dass ich jetzt meine Allparteilichkeit verlasse, wissend darum, dass das mögliche Konsequenzen hat. Mhm. Und mach mal meine Gedanken laut, weil ich denke mir, es muss ja eine Absicht haben, die sich positiv auf das System, mit dem ich arbeite, auswirkt. Und es würde sich positiv auswirken, wenn zum Beispiel Diskriminierung reproduziert wird, dadurch, dass menschenverachtend etwas passiert, was ja mein Grund ist, warum ich jetzt meine Allparteilichkeit verlasse und sage, stopp, hier würde ich gerne mit Ihnen drüber sprechen, wie es Ihnen geht, wenn Sie diese Äußerungen hören. Mache ich das transparent? Bei mir ist eine Grenze erreicht. Ich empfinde das als menschenverachtend und aus diesem guten Grund, Klammer zu, möchte ich das gerne hier unterbrechen und mit Ihnen besprechen, wie wir damit umgehen. So, ne? Also, ja. Und ich glaube, es ist gar nicht, ich glaube, ich weiß ziemlich schnell, wann meine Grenze ist. Ich finde es herausfordernd und so schwierig, zu entscheiden mitten im Prozess, wie ich die Verantwortung übernehme, dass der Prozess gut ausläuft. Also irgendwie Bedenken, ich verliere meine Klientensysteme zum Beispiel.
Ja, also ich bin ja verantwortlich für die Prozesssteuerung.
Genau.
Nicht unbedingt dafür, dass das Klientensystem sein Ziel erreicht, das ich begleite. Ja? Und ich kenne das sehr gut aus dem Gruppensetting. Also wir haben zum Beispiel im Gruppensetting ein Gruppentraining gemacht für inhaftierte Eltern mit Vätern. Und wir hatten dort Väter, die schwarz gelesen waren, weiß gelesene Väter, Väter mit Rassismus- und Diskriminierungserfahrungen und Väter, die selber keine Rassismus- und Diskriminierungserfahrung hatten. Und es gab immer Vorgespräche und es war dann ganz klar, die Väter mit Rassismus- oder Diskriminierungserfahrung haben gesagt, also für sie ist es schwierig, wenn jetzt rechtspositionierte Väter teilnehmen. Mhm. Also das war dann Ausschlusskriterium, ja. Mhm. Also dann waren die Väter im Einzelcoaching, ja. Mhm. Für die anderen weißgelesenen Väter war es eine sehr bereichernde Erfahrung, auch zu erfahren, wie ein schwarz gelesener Vater sich erlebt. Mhm. Sowohl also außerhalb des Gefängnisses als auch innerhalb des Gefängnisses. Und für viele war es eine völlig neue Erfahrung. Also es fielen so N-Wörter und also wir haben erstmal sehr viel über Sprache gesprochen. Und also wir waren in dem Sinne allparteilich, dass wir also alle haben zu Wort kommen lassen, ja. Und auch geguckt, also ist jetzt von uns, also ist es jetzt, kann der schwarz positionierte Vater, spricht er für sich selbst oder möchte er meine Unterstützung? Also, dass ich nicht etwas übernehme, also auch dann wieder paternalistisch vorgehe, ja.
Ja.
Und das überhaupt zum Thema machen und dass wir dann ja ergebnisneutral waren und auch methodenneutral. Und wir haben uns, wir waren zwei Teamer, eine männlich gelesene Person und ich, also beide weiß, auch positioniert. Mhm. Also in unseren demokratischen Anschauungen und Positionierungen und
oder ganz kurz, ja. Weil das bedeutet ja, dass ich das nicht voneinander ausschließen muss. Mhm. Also ich kann mich politisch positionieren, ja, auch über meine eigene soziale Positionierung und Verortung benennen und gleichzeitig allparteilich bleiben.
Mhm. Ja.
Das wäre also möglich. Was bedeutet dann Neutralität, also neutral zu bleiben?
Mhm. Naja, ergebnisoffen auch zu bleiben, Stück weit. Mhm. Ja. Also unser Auftrag war Elterncoaching, also das Coachen der Elternrolle. Also wie kann ich jetzt in Anführungsstrichen ein guter Vater, eine gute Mutter sein, obwohl ich inhaftiert bin, obwohl ich ein Verbrechen begangen habe?
Ja.
Welche Werte möchte ich vermitteln? Kann ich noch so Werte wie Ehrlichkeit vermitteln, wenn ich unehrlich laut Gesetzestext gehandelt habe? Ein hoher Wert war Ehrlichkeit zum Beispiel.
Ja.
Also ganz hoch. Und wo positioniere ich mich? Wo setze ich auch eine Grenze als systemischer Coach im Gruppencoaching oder in der Supervision? Und für mich war immer klar, was ist mein Auftrag? Also mein Auftrag war Elterncoaching, Elternrolle, Werte, Biografiearbeit. Also wir hatten viele rechtsaffin positionierte Menschen oder auch die aufgrund von menschengruppenverachtenden Straftaten inhaftiert waren mit einer entsprechenden ideologischen Einstellung.
Ja.
Da hätte ich auch sagen können, also ich kann mit ihnen nicht arbeiten. Mhm. Ne?
Ja.
Und was ich hilfreich finde als Systemikerin zu den Menschen hinter der Straftat zu sehen oder hinter dieser politischen Einstellung, was mir immer wieder den Zugang ermöglicht hat, also den biografischen Zugang, also des Gesehenwerdens, des Wertgeschätztwerdens, des Beachtenwerdens, also der Väterlosigkeit, ja, und häufig waren es auch Menschen, Personen, die Liebes- oder Partnerschaften hatten mit Menschen, die aus die eine Gruppenzugehörigkeit hatten, gegen die sie agitatorisch vorgegangen sind. Also ein deutschstämmiger Inhaftierter hatte eine polnische oder aus Polen stammende Ehefrau.
Ja, ja,
gut. Und also diese Widersprüchlichkeit, ja?
Ja, also ne? Das hat ja, ne, wir haben ja schon mal davon gesprochen, dass es, ne, also mit der Internalisierung auch von Diskriminierung und so, ne, hat ja in dem Sinne nichts zu heißen. Ich finde es wichtig, nochmal zu sagen, dass wenn wir mit unserem Job Menschen verlieren, wo wir merken, dass möglicherweise aus Gründen eine extreme Haltung vorhanden ist oder auch Äußerungen, dass wir dann eigentlich auch unseren, was heißt eigentlich, also dann frage ich mich, wozu machen wir den Job? So, es geht ja darum, die Selbstwirksamkeit, die in dem Person, in der Person wohnt, zu aktivieren im Sinne von auch eine Selbstreflexionskapazität anzustoßen. Also sich zu hinterfragen, warum habe ich das gemacht? Was denke ich bezüglich der Gruppe? Also wenn es um Werte geht, ist ja in dem Moment die Möglichkeit, auch was zu verändern. Und wenn ich da unterstützend sein kann in dem Moment, ne, wo ich offen bin und verletzlich und auch gerade biografisch Gründe habe, dass ich mich am Rand fühle, dass ich Einsamkeit erlebe, dass ich so irgendwie an den Rand der Gesellschaft gekommen bin, ne? Wenn wir zum Beispiel über Klassismus sprechen und dort sich ja auch Menschen bedroht fühlen von Menschen, die eben privilegiert sind finanziell.
Also sich abgehängt fühlen, also nicht keine Wertschätzung mehr erfahren, es bricht alles weg, Angebote für Jugendliche brechen weg, Jugendfreizeitheime werden geschlossen, Arbeitslosigkeit.
Also es ist jetzt nicht so eine Bemitleidung, oh du armer Nazi.
Nein, aber es hat, wir haben ja sehr viel, also ein Teil war ja Biografiearbeit in diesen 12 Wochen, ja. Und spätestens in der Biografiearbeit und der Genogrammarbeit bist du den Menschen sehr nahe gekommen, wenn sie es dann zugelassen haben, und du konntest es in der Regel biografisch aufdröseln. Ja, also es war also auch Leute, die Agitatoren waren, die andere geschult haben. Ja, also ich hatte einen Vater bei mir im Coaching. Der war erst im geschlossenen Vollzug und dann im offenen Vollzug. Und der war sogar zweimal im Coaching, und nach dem zweiten Mal ist er dann in ein Aussteigerprogramm gegangen. Ja.
Super.
Also es war gar nicht intendiert. Ja, es war auch nicht ein heimlicher Auftrag oder Idee, und dann habe ich das auch immer nochmal hinterfragt. Also, naja, und er meinte dann, naja, ich möchte für meinen Sohn eine Zukunft, und ich möchte meinem Sohn seine Zukunft nicht verbauen, ja. Der dann einen Vater hat mit der Biografie, und weil der hat sich dann seine rechtsextremen Tätowierungen übertätowieren lassen, um auch also nach außen hin zu signalisieren. Und das heißt aber auch, er hat sich positioniert gegen die Gruppe, aus der er kam. Also er konnte sich dann auch dort nicht mehr aufhalten.
Ja, natürlich. Ja? Also auch, ne,
so das ist eine Lebensentscheidung.
Ja. Ne, wo gehöre ich dazu? Und ich bin mit meinen Gedanken auch nochmal so bei der Beziehungsneutralität gelandet, im Zusammenhang auch mit der nicht wissenden Haltung. Denn wenn ich mich da zurückhalte, nicht wissend und möglicherweise auch in Raum bieten kann, wo Selbstzweifel gegenüber dem, was in der Szene kommuniziert wird, irgendwie eine Gültigkeit hat, hinterfragen kann. Und dazu ist es, glaube ich, wichtig, dass mein Klientensystem merkt, ich bin neutral und allparteilich und positioniere mich hier nicht, damit das Klientensystem sich öffnen kann und ich mit meiner nicht wissenden Haltung gut begleiten kann im Zusammenhang mit, was haben Sie denn erlebt und an was stören Sie sich und was wäre für Sie eine Möglichkeit, da auszusteigen, ne, um ein selbstbestimmtes Leben zu führen, getrennt von der rechten Szene.
Ja, zum Beispiel. So. Ja, also also ich, wenn ich beziehungsneutral bin, heißt das ja, also ich lasse mich nicht in die Beziehungskonflikte der Systemmitglieder verwickeln. Mhm. Ja, also ich bemühe mich um eine neutrale Außenperspektive. Mhm. Ja, also in einem Paarkonflikt oder ich gebe das zurück. Also ich kann im Gruppensetting damit beginnen, wie wollen wir hier miteinander arbeiten? Welche Werte sind Ihnen wichtig? Ich kann mit dem Wertediamant arbeiten, ja, und das als ja Postulat oder als Regel aufstellen und habe auch die Möglichkeit, nochmal dran zu erinnern oder auch zu Beginn einer Paar-Session oder Familien-Session. Also wie wollen Sie hier miteinander umgehen?
Ja.
Wie möchten Sie, dass ich mit Ihnen umgehe? Woran würden Sie merken, ich trete Ihnen zu nah? Wo ist Ihr imaginärer Gartenzaun? Oder wenn es mir auch passiert, ich meine, es kann ja auch mir passieren, und es passiert ja auch, dass ich vielleicht mal das Gefühl habe, ich habe die Neutralität in der Beratungssituation verletzt. Ja, also es kann ja passieren.
Ja.
Und wichtig, denke ich, ist dann, also dass ich meine Wahrnehmung durch eine Metakommunikation überprüfe. Ja, und also dann...
Hast du da ein Beispiel zu?
Wenn ich es merke und dann das nochmal anspreche. Ja. Also ich, wie war das jetzt gerade für Sie oder wie ist das für Sie? Bin ich Ihnen damit zu nahe getreten oder würden Sie mir sagen, wenn ich Ihnen zu nahe trete?
Ja.
Ne? Also dass ich... weil sonst wird es wirklich auch super anstrengend. Mhm. Also nichts wäre fataler, einen perfektionistischen Anspruch vor sich herzutragen. Ne? Also
ja.
Genau. Ne? Also das ist.
Apropos perfektionistischer Anspruch, ich bin da nur noch mal bei der Ergebnisneutralität gelandet, weil wenn ich möglicherweise meine nicht wissende Haltung nicht beachte, das heißt also, ich will dir das rechte Gedankengut aus deinem Gehirn raus operieren.
Schlechte Startbedingungen, ich kann davon abraten.
Genau, ne? Also das, deshalb habe ich das jetzt ja gerade so ganz laut gemacht, hier ganz bewusst. So, wenn das meine Motivation ist, dann bin ich eben nicht mehr ergebnisneutral. Und deshalb unterstützt uns hier oder gibt sich so die Haltung der Neutralität, der Haltung des Nichtswissens die Hand. Ne? Also deshalb brauchen wir die. Ja. So
arbeite, also was ist der Auftrag?
Ja.
Ja, ist mein Auftrag, ne, also bei dem, was du jetzt auch laut gemacht hast, ist das der Ausgesprochene zwischen uns aus? Möchtest du das?
Ja.
Oder wer möchte das? Oder ist das meine...
Könnte ja gar nicht so formuliert werden, ne?
Also von daher, und gerade wenn, also hier Bartelmess spricht ja auch von der nicht wissenden Haltung, gerade, also um sie einnehmen zu können, muss ich im Gegenteil ja sehr viel wissen. Mhm. Sehr viel wissen.
Absolut.
Ja. Über Machtgefälle, über politische Zusammenhänge, um Diskriminierungserfahrungen. Ja. Wie wirken Kränkungen, wie wirken Schuldgefühle, wie wirken Schamgefühle. Ich muss mich im Gegenteil sehr, sehr gut auskennen und trotzdem, also dem Klientensystem ein Forum geben, Raum geben, also und mich nicht als Experte aufschwingen, ja, und nicht, also dem Diskriminierungserfahrenen erklären, was ist Diskriminierung oder was ist Rassismus.
Ja, ja. Und umso mehr Wissen ich habe, umso besser kann ich mein Klientensystem in der Konstruktion der eigenen Wirklichkeit verstehen oder sehen und durch dieses Sehen erkennen, und ne, dann meiner neutralen Haltung, dann kann ich mir vorstellen, dass auch der Beratungsprozess erfolgreich sein könnte. So,
das, ja.
Also es geht nicht um ein Entweder-Oder, sondern das zusammenzudenken und die Haltung auch, ne, also so in sich zu tragen, Und ja, ist gerade durchgeatmet.
Ja. Naja, als Systemikerin, also oder die Neutralität von SystemikerInnen, also ist also immer abhängig vom Kontext, in dem ich arbeite, ja, in dem ich mich bewege und von meinen jeweiligen Rollen, in denen ich tätig bin. Mhm. Also habe ich jetzt politischen Bildungsauftrag?
Mhm.
Also ist es eine andere? Habe ich jetzt einen Elterncoaching-Auftrag? Mhm. Habe ich jetzt einen therapeutischen Auftrag? Habe ich jetzt?
Ja, und Ersteres haben wir ja nicht.
Nee,
ja,
haben wir nicht. Und trotzdem lassen wir ja unser gesellschaftspolitisches Bewusstsein lassen wir ja nicht an der Praxistür. Also es sitzt ja mit im Raum.
Mhm.
Ne, es sitzt ja mit im Raum. Und natürlich hat mein Gegenüber, also wenn wir nicht gerade im Zwangskontext sind, auch die Möglichkeit zu sagen, nee, danke, also nein, danke, mit Ihnen nicht.
Mhm.
Also ich kann mir die Arbeit mit Ihnen nicht vorstellen.
Und da ist ja die Frage, ist es nicht manchmal auch besser?
Natürlich, und genauso habe ich auch die Möglichkeit zu sagen, ich kann es mir nicht vorstellen.
Und dann haben wir aber wieder eine Problematik, finde ich, im Raum, weil dann sind, also dann entstehen vor meinem inneren Auge wie so zwei Seiten. Und genau da hilft mir so sehr die Systemik, Gemeinsamkeit herzustellen, ne? Also die guten Gründe.
Ja.
So. Und gleichzeitig gibt es diese Grenze und ich glaube, die Grenze darf auch nicht ignoriert werden. Und die Frage ist vielleicht auch nochmal spannend, so zu schauen, so, und wenn ich merke, meine Grenze ist überschritten, was mache ich dann damit?
Mhm.
So. Mhm. Ne? Also dann kommen ja so grundsätzliche Fragen. Ja.
Ich war gerade fertig mit der Therapieausbildung, habe angefangen, in einer Erziehungs- und Familienberatungsstelle zu arbeiten und hatte mit einem Chefarzt zu tun.
Mhm.
Dessen Tochter gerne wieder Kontakt zum Vater wollte und der aber von Beratung nichts hielt. Und die Tochter kam, junge Frau um 18 rum, in die Beratung. Dann kam er auch und also zum Vorgespräch und da musste ich mich mit Sexismus auseinandersetzen.
Mhm.
Also der mir dann sagte, also mein Typ Frau wären sie nicht, also aber von der Bettkante würde ich sie nicht stoßen. Ja. Und
das ist aber schon, also
ja,
ne? Sowas erst entgegengebracht zu bekommen.
Ja. Und ich war so, weil du rechnest nicht damit.
Nein.
Du rechnest nicht damit.
Nein.
Und ich war so perplex, also ich habe nichts gesagt.
Mhm.
Und im Nachgang habe ich das nochmal reflektiert und deshalb, also der Austausch, Intervision, Austausch, Reflexion in der Supervision habe ich also mitgenommen. Das ist für mich, also war es diagnostisch sehr interessant.
Ja.
Welches Frauenbild, welches Männerbild hat diese Person?
Ja.
Und
gibt uns ganz viel Zugang,
Informationen
zu der Konstruktion der Wirklichkeit unserer Klientensysteme. Und gleichzeitig, wir haben ja keine neutrale SprecherInnen-Position.
Ja.
Also schon allein, dass ihr mit gelesenen, zugeschriebenen Geschlechterrollen im Beratungsraum miteinander sitzt, habt ihr keine Neutralität mehr. Ja, und ich finde, jetzt wird nochmal so, also es kommt so Klarheit im Sinne von, dadurch, dass wir die Sprecherpositionen nicht neutral haben, kann uns die Allparteilichkeit unterstützen. Und gleichzeitig will ich es ja nicht ignorieren, weil es ist ja da im Raum. Und das ist nochmal ein guter Grund zu betonen, warum es hilfreich sein könnte, die Positionierung anzusprechen.
Ja.
Ich habe zum Beispiel mit einem schwulen Paar im TherapeutInnen-Team mit einer zweiten weiblich gelesenen Kollegin den Therapieprozess gestartet und ich habe mich, also es hat mich beschäftigt. Wie ist es für ein schwules Paar mit zwei, also von zwei Frauen beraten zu werden in einer Paarberatung, ne? So, und da zu gucken, wo steht es und möglicherweise, also wir haben eine Antwort bekommen, so, ihr wart so kompetent im Vorgespräch, also ihr seid so kompetent, wir wollen einfach den Prozess mit euch machen. So, jetzt frage ich mich, vielleicht haben wir da auch einen Raum geschaffen, wo Respekt dann dasteht.
Und ihr habt euch positioniert oder gezeigt und es gibt dem Klientensystem die Möglichkeit, darauf nochmal zu rekurrieren.
Ja.
Ja, also nochmal Bezug zu nehmen in einer späteren Sitzung. Also mir fällt auf, ich fühle mich jetzt doch nicht so verstanden von dir als weiblich gelesener Therapeutin oder mich interessiert jetzt gerade mal deine Perspektive. Ja. Und bei meinem Fallbeispiel war es so, dass es eben diagnostisch sehr interessant war, weil es ja auch um diese junge Frau ging, seine Tochter. Und was hatte er für ein Mädchen- und Frauenbild? Mhm. Und also für mich war, ich habe dann nochmal die Prozesssteuerung anders gelegt und hatte nochmal ein Mehr an Informationen und konnte die Klientin, also diese junge Frau, heranwachsende, gerade erwachsen gewordene Person mit einem starken Wunsch, Medizin zu studieren, auch nochmal anders beraten. Mhm. Ja, also von daher, und also es, wie gesagt, es kann dir in der Beratung passieren, dass du selber diskriminiert wirst.
Ja.
Oder und du nicht in der Lage bist, in der Situation adequat zu antworten und trotzdem das aber auch gnädig mit dir zu sein, achtsam, wertschätzend und darüber zu reflektieren. Und zu gucken, welche neuen Informationen konntest du dann, wie kannst du das nutzen?
Ja.
Jenseits der Kränkung, die du vielleicht erlebt hast. Ja. Das ist, also es kommt ja darauf an, was du daraus machst.
Ja.
Ja? Das ist ja entscheidend.
Ja, und ich glaube, da unterstützt es, eigene Diskriminierungserfahrungen zu reflektieren und sich darüber selbstbewusst zu sein. Deshalb machen wir ja in unserem Seminar viel Übungen zur Positionierung und Selbsterfahrung die ganze Zeit, weil das ist das, was
überwiegend
dich in dem Moment stärkt.
Ja.
So, ne? Ja. Und auch dieses Aushandeln mit sich selbst, also ne, womit ich den Podcast eröffnet habe, mit meiner Herausforderung. So, die ist mal größer, die ist mal kleiner. So, meine Motivation, den Podcast zu dem Thema zu machen, war wieder mit dem Bild, jetzt ist sie groß, sie darf auch groß sein, weil es geht ja um eine Ambivalenz, die in mir wohnt und zu der ich mit einem klaren Blick schauen möchte, damit ich weiß, im Moment, so wenn ich das Team, die Gruppe supervidiere, so dann kann ich den Prozess halten, ich kann ihn steuern und jetzt brauche ich meine Allparteilichkeit, damit wir vorankommen, jetzt brauche ich meine Neutralität und jetzt muss ich meine Grenze benennen und verlasse ganz bewusst meine Allparteilichkeit, weil mich das hier nicht, also weil es für mich gerade da nicht weitergeht.
So. Ja, und auch also zu thematisieren, kommen jetzt diskriminierende Äußerungen in einem Team, ne? Ja. Möglicherweise. Also ist die Frage, wollt ihr oder möchtet ihr so miteinander umgehen? Oder ist es etwas, was ihr sonst auch im Arbeitsalltag so miteinander erlebt? Und sollte es so bleiben, wäre das auch ein Anliegen? Also hole ich mir entsprechend einen Auftrag ab oder auch nicht? Das ist ja auch eine Aussage. Mhm. Ja, also wenn sie sagen, nee, das ist für mich in Ordnung, das ist ja interessant. Ja. Ne? Also okay, das heißt also generiert für mich wieder Informationen, wie das Team sich organisiert. Also wo sind Tabus, wo sind Vermeidungen, worüber darf nicht gesprochen werden, vielleicht noch nicht. Mhm. Vielleicht braucht das Team noch ein bisschen Zeit.
Ja.
Also das.
Und das noch nicht ist ja auch wieder was sehr Systemisches.
Ja. So naja, ich kann es auch reframen, ne?
Ja.
Also noch nicht.
Ja.
Also das Team ist vielleicht noch nicht an diesem Punkt, sich darauf einzulassen, braucht vielleicht noch viel, viel Metastabilität. Mhm. Also bevor ich es irritiere, bevor sich auf etwas neues Terrain sich bewegt, also auch ja die, also Temponeutralität.
Ja.
Ne? Also Mücke hat 5 und bei Mücke, Klaus Mücke, also spricht er von Methodenneutralität, Eigenneutralität. Und Ergebnisneutralität und Temponeutralität. Ne? Also ich bestimme nicht das Tempo. Ja. Also als
ja, da sind wir Beraterin. Ja, ist ja ganz eng verknüpft mit der Ergebnisneutralität. Ja. Also wenn ich ein Ergebnis will und zwar schnell, so dann verliere ich mein Klientensystem.
Ja, also nicht. Also ich bin immer einen Schritt langsamer als mein Klientensystem und lass mich von meinem Klientensystem so ein Stück weit leiten und führen. Ich kann natürlich auch ein bisschen provokative Fragen stellen oder ich kann auch mit Humor arbeiten, also um ein bisschen was rauszukitzeln.
Ich kann auch mit Irritation arbeiten, weil, also ich mache das, also manchmal macht das auch Spaß und es braucht einen anderen Zugang und ne, also auch Fragetechniken, die Dinge auf den Kopf stellen, um Perspektivwechsel zu erzeugen, können hilfreich sein. Wie wäre es denn, wenn Sie sich mal vorstellen würden, die, wie die Wunderfrage oder Verschlimmerungsfrage? Also genau das unterstützt ja unsere Klientensysteme, sich zu positionieren letztendlich. Ne? So.
Ja. Also ich gehe ja wieder raus.
Ja.
Also
ja.
Das Klientensystem, also das Team arbeitet dann weiter, ne? Nach der Teamsupervision, nach der Fallsupervision. Mhm. Also ich setze einen Impuls und habe mich allparteilich und neutral verhalten und sie kommen ins Arbeiten. Mhm. Also ich übernehme nicht Verantwortung, ja, dafür, was sie damit machen.
Das finde ich jetzt nochmal spannend. Was bedeutet denn bezüglich der Haltung Neutralität und Allparteilichkeit Verantwortung zu übernehmen?
Mhm. Also stellst du die Frage dir jetzt selber, also oder stellst du mir die Frage?
Ich stell sie uns.
Du stellst sie uns.
So, ich weiß gerade nicht, ob ich eine Antwort darauf habe, aber die Frage finde ich interessant, weil inwieweit, wir sind ja verantwortlich in unserer Arbeit. Wir haben ja eine Verantwortung.
Für die Prozesssteuerung.
Genau.
Ja.
So, und je nachdem, wie ich meine Verantwortung einsetze oder wie ich sie ernst nehme, entscheide ich mich ja in der Haltung zu agieren. So.
Okay. Ne? Ja. Aber ich bin nicht verantwortlich für das Ergebnis. Ja. Mhm. Und auch da kommt es wieder nochmal auf den Auftrag an. Also
immer wieder zurück. Ne?
Also wenn ich jetzt mit einem Minder, also wenn ich jetzt als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin oder als Sozialpädagogin systemisch mit Kindern und Jugendlichen arbeite, innewohnende Erzieherin bin oder im stationären Bereich. Und wenn ich bewege mich im Bereich Kinderschutz, habe ich nochmal eine andere Verantwortung.
Ja, absolut.
Oder,
aber das finde ich auch sehr, sehr deutlich. Ja, weil dann habe ich ja auch so einen Auftrag, der von mir erwartet, dass ich mich positioniere dem Kind gegenüber. Also natürlich, ne, da geht es um das Kindeswohl. Und also vielleicht ist es wichtig, es nochmal zu benennen, ja, dass es gar ganz konkrete Arbeitsbereiche gibt und ne, wo es eben auch die Allparteilichkeit da anders ist. Wir haben jetzt sehr viel über Prozesssteuerung gesprochen, innerhalb der Prozesssteuerung. Und ich fände es schön, vielleicht auch kannst du nochmal so für dich das Wichtigste nach deiner Erfahrung so zusammenfassen, warum ist es so wichtig, dass wir die Allparteilichkeit, Neutralität so durchkauen und reflektieren und an unsere Grenzen auch kommen und sie im zweiten Ausbildungsjahr nochmal auf den Tisch legen, um sie nochmal in uns zu festigen?
Naja, also um nicht stellvertretend für das Ergebnis bei den Klienten also zu stehen oder stellvertretend für sie die Verantwortung zu übernehmen. Also ich glaube, es war Boscolo, auch aus der Mailänder Schule, der von der heißen Kartoffel sprach, ja. Also als symbolisches, also der Klient wirft dir die heiße Kartoffel zu und nimm die heiße Kartoffel und verbrennst dir die Finger.
Ja.
Ja? Also da zu lassen beim Klienten und auch, also macht, wenn der Klient macht dich im schlimmsten Fall für den Misserfolg verantwortlich. Mhm. Also, ne, also wenn wir uns verführen lassen, Ratschläge, Tipps zu geben, ja, in dem Wort Ratschlag, in dem Nomen Ratschlag ist auch Schlag, also Schläge, also sind nicht zielführend. Es sei denn, ich habe jetzt, also bei einer prozessorientierten Beratung, es sei denn, ich habe jetzt wirklich einen Experten oder fachlichen Auftrag. Ich werde jetzt als fachkompetenter Mensch für irgendein Anliegen nachgefragt. Dann halte ich natürlich mit meinem Wissen nicht hinter den Berg. Also dann betreibe ich meinetwegen Psychoedukation, wenn es um ein Krankheitsbild geht wie Borderline oder, weiß ich nicht, Depression oder so, ja. Aber ansonsten, also um auch nicht Teil des Systems zu werden, denke ich, ist es wichtig, um neutral zu bleiben, um Einfluss nehmen zu können oder also Impulse setzen zu können, ist es wichtig, nochmal eine Außenperspektive reinzubringen und um auch anzuregen, Perspektivwechsel anzuregen, das von der anderen Seite nochmal zu betrachten um vielleicht nochmal neue Möglichkeitskonstruktionen und Wirklichkeitskonstruktionen bei den Klienten zu ermöglichen. Also sie kommen ja, also um Virginia Satir würde sagen, wachstumsorientiert. Also sie kommen, also ein gutes Ergebnis ist, also wenn so ein Stück weit innerliches Wachstum passiert ist. Mhm. Also du siehst es ja auch manchmal, also einen eher aufrechten Gang oder Haltung, Körperhaltung, Strahlen, also in Augen oder so eine Klarheit, also so ein
auch noch mal in sich selbst eine Sicherheit zu spüren, so selbstsicher.
Ja.
Du redest jetzt aus der KlientInnenperspektive.
Ja.
Und ich habe ja auch die Frage gestellt in Bezug auf die Ausbildung. Und das, also während der Ausbildung ziehen ja diese Haltung in unsere AusbildungsteilnehmerInnen ein. Und immer, ich lerne die am Anfang, im ersten Jahr. Und dann, um sie zu vertiefen, geht es, glaube ich, genau darum, sie umzuwälzen. Zu schauen, wo sind meine Grenzen, weil das ist ja sehr individuell. Hm? Ja, so. Und auch nochmal in Bezug auf eine politische Haltung, die ja in jedem wohnt, da auch bei sich selbst zu gucken, wo ist meine Grenze? Ich glaube, weil das habe ich am Dienstag so erlebt und das habe ich auch dem Kurs gesagt, ich kann dir keine Antwort geben. Die Antwort musst du in dir selbst finden. Ne? So, wie ich auch sagte, so für mich ist es eine Herausforderung und die Herausforderung ist auch mit damit, dass es um einen Entscheidungsprozess geht.
Ich muss auch nicht jede Herausforderung annehmen.
Ja.
Ja, und es, ich muss nicht und es kann sich, also lebensgeschichtlich.
Will nur gut sein in meinem Job.
Ja, und es kann sich lebensgeschichtlich nochmal verändern.
Ja.
Ja, dass
absolut.
Dass ich am Anfang meiner Karriere oder meiner Berufstätigkeit das als Herausforderung empfinde und Jahre später andere Sachen als Herausforderung und eher ist es also eher ein Zeichen von hoher Professionalität, die eigenen Grenzen zu erkennen und zu sagen, nee, also im Moment bin selber in der und der Situation, vielleicht sollte ich nicht den 95. Scheidungsfall gerade beraten, also ich bin nicht in meiner ganzen Kraft und Selbstwirksamkeit.
Ja. Und da knüpfen, da komme ich gerade mit meinen Gedanken zu einem Thema, das wir auch mal aufnehmen wollten hier im Podcast, die Selbstfürsorge. Ja, also ich glaube, die Prozesse mit einer Allparteilichkeit und Neutralität zu halten, bedeutet auch in seiner eigenen Kraft zu sein und dass es einem gut geht und man gut bei sich selbst ist und ich mich nicht antriggern lasse. Das heißt eben auch nicht im Ungleichgewicht bin. Das ist die bestmöglichste Voraussetzung.
Ja. Du kannst es nur tun, wenn du gut für dich sorgst.
Ja.
Weil es ist herausfordernd, kostet Energie, es ist Arbeit, es ist unter Umständen keine leichte Kost, es macht Spaß, also auch und also es sollte dieses berühmte Work-Life-Balance, also sorge gut für dich als Berater, also du selber bist dein wichtigstes Handwerkszeug, ja? Also nicht die Tools, ja, und nicht die Techniken, ja, und nicht die 95 Bücher, sondern deine Person, deine Persönlichkeit und also achte da gut drauf, und dir muss es gut gehen, ja, also wie oft, wenn es dann darum geht, das Setting, dass der Klient sich den Platz aussucht und so, ja, geht's mir gut? Geht's mir als Berater gut und habe ich das Gefühl, jetzt gerade in meiner Kraft zu sein, wie viele Termine mache ich am Tag?
Was ist deine Abschlussmessage an unsere HörerInnen heute zur Haltung der Neutralität und Allparteilichkeit, auch der nicht wissenden Haltung? Die haben wir angestreift im Zusammenhang mit machtkritischer und diversitätsbewusster Arbeit, systemischer Arbeit.
Macht Pausen, sorgt gut für euch, erkennt eure Grenzen, guckt, welche. Es ist wie mit Einladungen. Man muss nicht jede Einladung annehmen. Man muss auch nicht jede Herausforderung annehmen. Reflektiert euch, seid in Supervision, geht in Supervision, in Intervision. Und probiert euch aus, seid mutig. Also es lohnt sich sehr. Ja, es lohnt sich sehr. Und seid mit euch selber fehlerfreundlich. Also demütig, also genauso wohlwollend und wertschätzend wie mit unseren, mit deinen Klienten. Genauso mit, sei mit dir das auch wohlwollend und wertschätzend. Ja, das ist meine Botschaft.
Danke für dein ExpertInnenwissen und vor allem deine reiche Erfahrung mit dieser, mit diesen Zielgruppen zu arbeiten, die du uns heute hier nochmal erzählt hast und geteilt hast. Und ja,
danke für deine Fragen.
Gerne.
Bis nächstes Mal.
Macht's gut und denkt gerne wieder dran.
Ja.
Eure Fragen, eure Kommentare, auch vielleicht das, was ihr als herausfordernd empfindet und gerne mal benennen wollt, schreibt es in die Kommentare. Wir warten auf eure Fragen und freuen uns total auf den Austausch mit euch. Bis zum nächsten Mal.